Kommissar, der Kommissar, 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 der Kommissar. Kommt aus München, kommt aus München,
kommt aus München, kommt aus München.
Weit hinter der Wall, Kommissar, Kommissar, Kommissar. Walter, Rehbeinchen und Helga, Kommissar, Kommissar, Kommissar. München kennt das Verbrechen, keine Pause, denn es hat Angst vor dem Kommissar, 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 Kommissar. Warum hört dieses Intro nicht auf? Es ist ja nur das Intro vom Kommissar, 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 Kommissar. God damn it.
Wäre das also auch mal aus unserem System raus?
Wir waren uns sogar fast einig zum Teil, wie man der Kommissar halt betonen soll beim Singen. Fast.
Krass, ne?
Fast. Also,
das merkt man gar nicht, dass wir das nicht geübt haben.
Wovon redest du? Stunden haben wir das geübt. Ich hoffe, und das hat man auch wirklich jede Sekunde hat man das angemerkt.
Ja. Mhm. Ich glaube, das macht auch unseren Podcast begehrter für Leute, die keine Augen haben oder nicht sehen können. Und trotzdem aus irgendwelchen Gründen es schaffen, iTunes zu benutzen und einfach wahllos rumdrücken und dann uns erwischen und merken, wie
das losgeht. Welches Intro gefällt mir denn?
Die bleiben, die bleiben dann dran, ja. Aha. Und für die Leute machen wir das. Für Leute mit Sehstörungen, die wirklich schwachsinniges Verhalten mit Medien an den Tag legen.
Die Podcasts anhand der ersten 3 Sekunden des Intros
ja, die haben
entscheiden,
bestimmt nicht
ob das interessant ist oder nicht. Ja.
Die haben den bestimmt noch nicht ausgemacht, dass wir angefangen haben zu singen. It's true, it's true. Mhm. Ja, Folge 4. Der tote Nebel im Mantelregen. Was war das jetzt?
Mönch mit der Peitsche. Nein, das ist...
Das Messer im Gebüsch.
Die Tote im Dornbusch.
Ja, die Tote im Dornbusch.
Und also herzlich willkommen zu Sophie viel Longplay, der Kommissar. Und ich muss echt sagen, mir hat gleich der Titel von der Folge auch schon ein bisschen, ich war dann schon ein bisschen skeptisch, weil es klang komischerweise vom Titel her schon wieder mehr wie so das Messer im Geldschrank und so und nicht so wie, nicht, dass Ratten der Großstadt jetzt so ein toller Titel wäre.
Nee.
Aber es ist halt wieder so dieses, die X im und, So wie der nasse Herr im Regen und so.
Ja, der Mann mit den langen Beinen.
Ja, genau.
Der trockene Keks.
Ja. Der Hund, wo immer schreit, genau. Und bellt.
Ja. Klassiker des deutschen Kriminalfilms. Diese ganzen Francis Durbridge-Filme.
Ja. Das Mädchen mit dem Mantel.
Die alten Socken von Saint-Tropez.
Genau.
Und das Geheimnis des Limburger Käses.
Ja.
Alles Klassiker des deutschen Kriminalfilms, wie ich eben schon gesagt hatte. Und Klassiker des deutschen Kriminalfilms haben wir heute nicht gesehen. Es war tatsächlich ein subtiler Hinweis darauf, dass die Folge wieder sackenlangweilig wird.
Mhm.
Und sie war es.
Mhm.
Meine Güte.
Ich habe direkt nachdem der Abspann vorbei war, habe ich gesagt, wenn ich ein Zuschauer in den 60ern wäre, was halt implizieren würde, dass ich noch also viel weniger ferngesehen habe als ich jetzt als Person, hätte ich glaube ich meine Hör zu so verstimmt auf den Fernseher geworfen, glaube ich, weil es war halt gerade nach letzter Woche, wo wir echt ziemlich Spaß hatten an der Besprechung eigentlich, war das jetzt wieder so eher so bla.
Ja, also ich glaube, selbst Ende der 60er hat man nicht so massiv niedrige Standards in seinen Unterhaltungen angelegt, dass man das gefeiert hat.
Ne? Ja. Mir fällt auch ein, dass wir also oft bei dem Longplay unsere Meinung zu der Folge so ein bisschen vorne hinstellen. Das ist aber auch eigentlich nicht weiter schlimm, ne? Weil irgendwie, du hast halt recht, man ist dann schon gewarnt oder entsprechend vorbereitet.
Ich glaube, die Leute bleiben nicht extra dran, um wie gebannt dem Fazit zu warten. Um unter Hochspannung auf das Fazit zu warten. Und selbst wenn sie so ungeduldig wären, würden sie ja ohnehin Kannst zum Ende skippen und sich das Fazit anhören und die Rest der Folge skippen. Was egal ist, mir soll es recht sein. Jeder Download zählt. Ha! apropos Downloads und zählen und so weiter. Like das bitte alles wie bescheuert im iTunes Store.
Das wäre richtig gut. Das wäre fabelhaft.
Ja. 5-Sterne-Bewertung auf die Ass. Man merkt doch, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Mhm. Die schwere Krankheit fordert ihren Tribut.
Und trotzdem machst du Aufnahme.
Vielleicht. Und, kritische Stimmen würden
setz dich
nicht,
ein für.
Würde nicht zu Unrecht sagen. Mach doch bitte dann die Woche noch Pause, bis du dich wieder normal anhörst. Aber vielleicht kommt dann wieder irgendwas dazwischen und hindert uns daran. Deswegen soll man den frühen Vogel fangen, Wurm. Die Feste feiern, so, wie sie fallen.
Also ich habe, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mindestens einmal einen Podcast aufgenommen, als ich diese Monsterstimme wirklich hatte.
Nee.
Und
nein.
Ja, okay. Aber ich habe auch schon mal heiser und bei dir ist, glaube ich, wirklich, es fühlt sich, glaube ich, blöder an, als es für dich, als es sich anhört.
Wir wollten es mal drauf ankommen lassen, aber dann hat Christian Altright geschwänzt.
Ach, das war, stimmt, ja. Ich war bei dem, den wir danach irgendwann gemacht haben, aber glaube ich auch noch heiser. Obwohl, na, vielleicht auch nicht. Ich hätte das eigentlich ganz gerne für die Nachwelt festgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich da klang. Also, ich war erkältet und meine Stimme war halt eigentlich fast komplett, nicht weg, aber halt transformiert in eine andere Stimme. Egal.
Hoho! Hallo, ich bin's, Alex! Woohoo!
Es wäre halt geil, wenn man von der Erkältung und Heiserkeit eine höhere Stimme bekommen würde, was also nicht der Fall war.
Mäuschen.
Deswegen,
ja.
Ja, und wie man sieht, wir können es halt beide auch kaum erwarten, in die Folge einzusteigen und so, deswegen, ja.
Das ist absolut, unsere Gehirne sind immer noch woanders als bei dieser Folge.
Überall anders.
Ja, am besten steigen wir wieder in Medias Res ein, wie eine klassische Folge der Kriminalserie Der Kommissar. Mhm. Ausstrahlungsdatum 21. Februar 1969. Kann jetzt gerade nicht nachgucken, welcher Song auf Platz 1 in den deutschen Charts war. Wahrscheinlich irgendwas von Heintier oder den Beatles.
Entweder oder, das stimmt, ja. Vielleicht auch Drafi Deutscher, ist egal.
Unwahrscheinlich, weil er hat tatsächlich nur einen Hit gehabt zu der Zeit.
Stimmt, und das war, glaube ich, irgendwie 66 oder so. Egal.
Das kann ich nicht mehr sagen.
Ja, es ist wieder, also, es ist wieder ein neuer Regisseur, weil diese Ratten der Großstadt war, glaube ich, dieser Theodor Gretler. Und vorher hatten wir Wolfgang Becker, nicht der Wolfgang Becker. Das heißt, wir haben eine neue...
Der andere, schlechtere Wolfgang Becker.
Nach ein paar Folgen muss man...
Nicht so ungut, aber...
Ich muss dir aber kurz sagen, ich glaube wirklich, von den 4 Folgen, die wir bisher gesehen haben, war diese, die für mich am blasten war. Also, es ist, mit der ersten Folge ist es eine schwere Konkurrenz. Aber ja, egal. Also, es ist wirklich, das war kein Highlight. Aber,
wir steigen sofort ein mit dem Code Open. Autobahn, Straßenmeisterei findet die titelgebende Tote im Dornbusch.
Das ist halt eine Tote, die liegt in einem Dornbusch.
In so einer Hecke an einer Autobahnmaststätte. Autobahn 1969, auch echt nicht ansehnlich. Sieht so ein bisschen so aus wie, keine Ahnung, wie man früher immer den Ostblock verkauft bekommen hat. Ja, echt.
Nee, besser sieht es definitiv 1000%ig nicht aus.
Ja.
Ich habe die Bilder sofort wieder aus meinem Kopf gelöscht, weil es halt sehr unansehnlich ist. Und ich meine, man muss dazu sagen, genauso wie die letzte Folge auch, führt ja auch diese Folge wieder so ein recht, also bundesdeutsches Milieu ein. So, also letztes Mal war es halt dieses Tagelöhner-Ding, jetzt ist es halt Autobahnraststätten.
Die komplette Belegschaft einer Autobahnraststätte.
Genau. Und es ist nicht so interessant.
Nee.
Aber genau, die Tote wird im Dornbusch entdeckt.
Genau, und dann gleich wieder Cut. Wir befinden uns im Büro. Diesmal hat Walter einen außerordentlichen Scheißtag. Er kommt zu spät zur Arbeit. Und zwar warum? Weil er über die Kriminalpolizei nachgedacht hat.
Mehr oder weniger. Ich wollte dich
eigentlich... Das sagt er. Ich habe über die Kriminalpolizei nachgedacht.
Nee, aber das Ding ist halt, er sagt halt, er kommt zu spät, weil er kommt von der Post. Und bei der Post ist irgendwas passiert, irgendwas hat ihn genervt. Ich habe nicht verstanden, was. Es wurden Worte verwendet, die ich nicht kannte, wie zum Beispiel das Wort Zahlkarten. Ja, ich weiß nicht, was das ist.
Schade, dass ich jetzt diesen Tweet von Bushido nicht zur Hand habe, wo er sich über so eine Berliner Postfiliale beschwert.
Bushido und Walter sind verwandte Seelen, ja. Nee, aber das führt tatsächlich dazu, dass er über die Kriminalpolizei nachdenkt, wie du gesagt hast.
Und ja. Und er hat Selbstzweifel an seinem Job. Das ist halt alles irgendwie scheiße. Er hat den Blues, sagen wir es so.
Er hat den Blues, ja.
Und es handelt sich bei dieser Episode, wie wir auch wieder subtil, wie beim Episodentitel, subtil hingeführt werden, um eine Walter-Folge. Mhm. Eine Walter-zentrische Folge.
Ja.
Und Rehbein soll ihm bitte zacki-zackigen Kaffee bringen. Mhm. Dann bringt sie ihm zacki-zackigen Kaffee, dann will er den nicht trinken. Ja. Also ist sogar genervt, als sie ihm den Kaffee anreicht. Mhm. Und man merkt schon, da hat einer den Kaffee auf. Ha. Und dann wieder gleich Umschnitt zum Tatort. Und es passiert etwas Spektakuläres. Helga spricht.
Helga hat einen Texteinsatz in dieser Folge, ja, stimmt.
Hatte sie bisher nur einmal und wird sie auch so oft wahrscheinlich nicht mehr haben. Sie sagt auch nichts sonderlich Interessantes, außer Hallo, Walter.
Sie sagt auch was zu der Toten und so, aber das ist dann halt so dieses
Gedöns. Die Toten liegt 3,90 Meter von der Fahrbahn weg und rattert so Statistiken runter wie ein persönlicher digitaler Assistent in Menschenform.
Man kann dann halt sagen, Helga hat jetzt schon 3 Modi, Tippen, Flirten mit Harry.
Und Data aus Star Trek.
Und Exposition, genau.
Achso, ja. Walter ist aber schon am Profilen. Ist richtig so, check die Lage und sie wurde darüber gezogen und dann ist dies und das passiert.
This is my design.
Ja, genau. Criminal Detectives. Egal.
Medical Minds.
Ja. CSI Schwabing. Das ist aber weiter für den Fall nicht so wichtig.
Es ist halt
komplett irrelevant, wie weit die Tote von der Fahrbahn weg liegt, aber Jargon.
Mhm. Ja, genau.
Das lässt uns zu Hause und fühlen und auf Augenhöhe mit den Protagonisten. Wir sind quasi Kollegen.
Genau, wir sitzen mit Walter. Sitzen mit Walter im Tatütata.
Im Tatütata, genau.
aber ja, genau, also was, zum einen muss man sagen, Kommissar Keller hat, der ist auch mit dabei, aber hält sich so ein bisschen zurück, damit Walter seine Brain Skills halt honen und schärfen kann.
Die ganze Zeit denkt man sich, ne? Kommissar Keller ist doch nicht der Typ, der sich die ganze Zeit zurückhalten würde. Ist er auch nicht.
Nee.
Ja, er hat Walter den Fall gegeben,
genau,
in Anführungsstrichen, weil, und die Begründung fand ich sehr, sehr kurios, in Anbetracht dessen, was wir zu dem Zeitpunkt über Walter wissen, nämlich so gut wie gar nichts. er gibt ihm den Fall, weil die Tote eine Frau ist und das kann er einfach gut.
Das ist,
ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber oh, hauaha.
Ja, das dachte ich auch.
Was soll das? Er kann gut mit
toten Frauen.
Kann er gut mit Frauen, kann er gut mit toten Frauen? Was soll das überhaupt bedeuten? Er kann gut mit toten Frauen und inwiefern, wenn er mit lebenden Frauen gut könnte, qualifiziert ihn das mit toten Frauen? Was?
Exakt diese Fragen gingen mir auf den Kopf. Ich habe auch mir aufgeschrieben, als Notiz, Walter kann gut mit Frauenleichen. Was im Prinzip das ist, was Kommissar Keller aber sagt.
Ja.
Und ich glaube, was er meint, es kommt halt nur nicht rüber, ist, dass Walter besonders empathisch ist.
Ja.
Und sich sehr für Frauen, dass ihm das sehr nahe geht. Aber da halt, wie gesagt, wie du sagtest, wir Walter überhaupt nicht kennen, ist es halt
im Team den direktesten Zugriff auf das weibliche Mindset.
Genau.
Und auch das ist halt eine Anmerkung, die wiederum an sich Fragen aufwirft. Sie ergibt am meisten Sinn, aber auch da fragt man sich, will er jetzt sagen, dass Walter irgendwie ein Schwuck ist oder dass er besonders feminin ist?
Oder nekrophil, nein.
Ich verstehe es nicht. Aber
nein, ich meine, du hast recht, es ist wie so eine halb erklärte Backstory. Man erwartet fast, dass sowas kommt wie, ja, wegen deiner Schwester, die ermordet, oder also irgendwie sowas,
ja.
Aber es kommt halt nicht. Aber apropos, er kann gut mit Frauen leichen, man muss auch erwähnen, dass eine der ersten Sachen, die Walter sagt zu dieser Leiche, ist halt,
was stinkt das olle Viech?
Nein, dass die Tote halt sehr hübsch ist.
Ach so.
Und das erwähne ich jetzt extra, weil er nicht der Letzte ist in dieser Folge, der nicht aufhören kann, darüber zu reden, wie attraktiv diese ermordete Frau ist.
Lecker Match.
Ja, wirklich, ey. Und dann denke ich, vielleicht, Kanzler Keller sagt ja auch noch, er gibt Walter den Fall, weil er gut mit weiblichen Opfern kann, aber auch, weil er lange keinen Mord mehr hatte. Und ich würde fast sagen, er hat vielleicht auch lange keinen Sex mehr, weil ihm das halt, als allererstes fällt ihm halt ein, wie attraktiv halt diese erwürgte Frau ist. Egal.
Ich hab's die ganze Zeit über geschafft, eine wirklich haardünne Membran zwischen mich und diesen Gedanken zu bringen, aber danke, dass du die jetzt einfach mit vollen Händen einfach zerrissen hast.
Wir machen keinen Subtext, wir machen jetzt den Text. Nein, ich meine, das ist, glaube ich, einfach nur wirklich einfach super tollpatschiges, also einfach nur super tollpatschig irgendwie präsentiert von der Serie. Aber es ist halt mega seltsam, wie halt er nicht der Letzte ist, der halt auf das gute Aussehen von dieser Leiche halt irgendwie
eingeht. In dem Zusammenhang muss man halt auch nochmal diese Schlaumerei vom Kommissar ansprechen, dass der so weiß und weltgewandt rüberkommen soll. Aber eigentlich immer nur so konfuse Anmerkungen gibt. Ja, kommt auch später in der Folge, kommt es zu einem Dialog, der einfach Nonsens ist im Grunde. Und
ein?
Nicht nur ein, aber halt der von Kommissar Keller ausgeht.
Ich finde ihn auch, er ist auch patronizing zu Walter?
Total, aber auf eine Art und Weise, die inkohärent ist und wirr. Also deswegen kann ich ihn auch nicht irgendwie als arrogant wahrnehmen. Weil das, was er sagt, hat so wenig Zusammenhang ergibt, dass ich ihn auch nicht irgendwie... Es stellt schon schwer seine Kompetenz in Frage, wie er sich verhält.
Aber er ist ein bisschen, er ist wie der Mr. Miyagi zu Walters Karate Kid.
Ja, so konfus ist er auch wieder nicht. Wobei ja der große Kniff bei Mr. Miyagi ist, dass es ja alles am Ende einen Sinn hat.
Das stimmt. Und, das stimmt natürlich, ja. Moment, Walter löst
dieses Schleifchen auf. Dieses Schleifchen schnürt die Folge nicht.
Ja, Walter löst ja am Ende den Fall.
Nein, der Kommissar löst am Ende den Fall.
Ah.
Im Grunde ist es so.
Ja, nee, du hast recht, stimmt. Okay, dazu kommen
Spoiler.
Wir später.
Spoiler.
Der Fall wird gelöst, ja.
Shit. Jetzt haben die Leute schon
abgeschaut. Ach so, der Mörder wird gefunden. Na gut, dann.
Ja. Boring.
Ja.
Rehbein will Walter schon wieder einen Kaffee geben. Er lehnt ihn schon wieder ab. Ich weiß nicht, warum Helga Rehbeinchen so hartnäckig ist mit diesem scheiß Kaffee. Aber wie gesagt, also, diese Sendung und Getränke.
Du kannst dich aber auch fragen...
Es ist wirklich zentrale Dialoge stehen nicht unter dem Zwang, Sinn ergeben zu müssen. Aber um Gottes Willen, einer vergisst irgendwie ein Heiß- oder Kaltgetränk.
Und ich bin darüber ganz froh, weil ich halt auch oft die Information, wer gerade was trinkt oder isst, halt spannender finde als die Fälle. Du könntest dich nämlich auch umgekehrt fragen, warum sind alle so unglaublich pissig zu Rehbeinchen wegen Kaffee? Erst will er einen haben, dann will er keinen haben, dann kriegt er jetzt ein Angebot und dann findet er es auch scheiße. Also sie wird auch echt ganz schön getriezt mit ihrem Kaffee, muss man sagen. Also
ja, echt? Also,
oder, ja, ich weiß auch nicht.
Aber wahrscheinlich einfach Allmanns, ne?
Ja, ohne Frage.
Die Deutschen.
Ja.
Walter stürzt sich in Arbeit. Er stürzt sich in Arbeit, wie Theo Lingen sagen würde. Robert labert irgendwas von Nackten. Auch wieder so ein seltsamer Dialog. Also Robert versucht am Telefon rauszufinden.
Das ist so großartig.
versucht halt die Identität der Toten zu ermitteln.
Aha.
Und dabei hört Robert, der am Nebentisch sitzt, mit, dass er irgendwie über die Bekleidung der Toten redet. Und er sagt dann zu Walter, ja, wenn sie nackt wäre, dann wüsste man, wer sie ist. Was ja eigentlich keinen Sinn ergibt, weil wenn sie nackt wäre, dann wüsste man ja erst recht nicht,
Man muss dazu sagen, genau, dass wir beide wirklich diese Szene dreimal zurückgespult haben, weil wir wirklich diesen Dialog halt mit der Nackten verstehen wollten.
Ich bin fast wahnsinnig geworden, beim dritten Zurückspulen, man muss sich vorstellen, ich mache das ja auch alles mit dieser fucking Logitech-Harmony. Scheiß Fernbedienung, dummes Stück Scheiße von Technik.
Shoutout.
Mit der ich meine Xbox 360 als DVD-Player zweckentfremde und das Vor- und Zurückspulen zum Kotzen. Und beim dritten Zurückspulen, ich habe mindestens zweimal es geschafft, halt ein Kapitel zurückzuskippen. Ja, und dann wieder nach vorne zu spulen. Und dann beim dritten Mal klopft an der Tür Hermes Versandservice und will ein Paket für den Nachbarn abgeben. Nein!
Und zwar auch genau in dem Moment. Ja. Und das alles für diese dumme Zeile von Robert über irgendeine Nackte.
Ja.
Die am Ende nichts
nicht mal Walter versteht sie.
Ja. Ich meine, soll ich dir meine Theorie dazu sagen?
Bitte.
Der Verlauf ist nämlich so. Walter versucht ja am Telefon genau irgendwie über Vermisstenmeldungen rauszukriegen, wer die Tote sein könnte. Und Robert labert im Hintergrund halt irgendwas, wo ich zur Hälfte verstanden habe, dass er davon redet, dass irgendwie schon mal zwei Frauen irgendwie an der Autobahn gefunden wurden in letzter Zeit, aber die waren halt nackig. Dann findet halt Walter tatsächlich die Identität von der Toten heraus. Und dann kommentiert Robert, dass, wenn die nackig gewesen wäre, wäre das schwieriger gewesen, glaube ich, oder so. Aber selbst das ist halt in keinster Weise erhellt. Das ist, und es ist auch nur meine Theorie.
Ja, echt. What the fuck, Robert?
Ich weiß halt auch nicht.
Shut your fucking face.
Ja. Fuck you, Robert. Auch überhaupt total nutzlos in dieser Folge.
Ich wollte gerade sagen, nicht so nutzlos wie Harry, aber Harry ist am Ende der Harry Ex Machina.
Genau.
Insofern, Spoiler.
Mhm.
Und dann auch wieder eine relativ überflüssige Szene, die im Grunde nur dazu dient, das Publikum zu verwirren.
Mehr oder weniger, stimmt. Ist,
im Leichenschauhaus, wir befinden uns im Leichenschauhaus, jemand identifiziert die Tote. Wir wissen nicht genau, in welchem Verhältnis derjenige, der die Tote identifiziert, zu ihr steht. Und der Pathologe ist so ein komischer Freak. Ich hatte.
Der Pathologe ist.
Schon als allererstes hat mein detektivischer Spürsinn gesagt, der Pathologe ist schwer verdächtig. Es spielt aber keine Rolle in der weiteren Folge, kommt nie wieder vor. Ist halt nur dazu da, um einmal durchs Bild zu laufen und zu sagen, hey, Igor.
Aber genau so ist der. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich also dieses, man ist im Leichenschauhaus, es gibt einen Pathologen und der Pathologe muss halt gruselig sein. Weil wer arbeitet im Leichenschauhaus so? Der Mann, der da ist, um die Leiche zu identifizieren, sagt halt, dass der Ehegatte von der das nicht schafft, weil er zu fertig ist dieser schrecklichen Nachricht. Das war's. Also das Einzige, was mir da aufgefallen ist, weil wenn halt etwas ein bisschen fade ist, dann achtet man ja so ziemlich versessen auf Details, ist halt, dass der Typ, der in die Leichenhalle kommt, um die Frau zu identifizieren, selber mit der Hand so das Tuch hochhebt. Ich wusste nicht, dass man das als Besucher machen darf. Also da selber...
Also man ist ja schon tot.
Es ist halt, ich finde das
komisch. Kannst du mal in der Nase bohren oder so?
Ja, wahrscheinlich.
Nutzt du mal die Gelegenheit. So.
Schnurrbart aufmalen.
So jung kommen sie nicht mehr zusammen. Ne?
Schnurrbart aufmalen, was in den Mund stecken, so wie so ein großes Kaugummi oder so
Kippe.
Zum Wietz. Kippe, genau.
Ein Selfie machen.
Ja, genau. Aber das war's. Also die Tote wird identifiziert von, nicht dem Ehemann, der ist zu fertig, sondern von dem Kellner aus der Raststätte.
Einem der Kellner aus der Raststätte,
ja.
Und an der... vollzieht sich jetzt die Befragung der mehreren Zeugen an der Autobahnraststätte, an der die Tote gefunden wurde. Und die Folge verbleibt so lange an dieser fucking Raststätte, dass ich fast dachte, das wäre eine Bottle-Episode. Obwohl es halt gar keinen Sinn ergibt, weil sie relativ viele Sets innerhalb dieses Raststätten-Sets haben. Aber ich fand schon auffällig. Es ist, der Kommissar ist halt so dialoglastig und diese Dialoge blenden halt wie so Molasse ineinander über, dass man halt irgendwie gar keine richtigen Transitionen hat zwischen den Location-Wechseln und nicht so richtig weiß, wer, warum, wo ist.
Überhaupt nicht. Da gab es auch später noch Momente, wo ich richtig verwirrt war.
Ja.
Aber
plötzlich sind sie in so einer Art Papierfabrik oder so? Wo sind sie jetzt?
Ja, genau. Oder letzte Woche, wo, ich meine, die Folge hat uns halt gefallen, aber wo Walter plötzlich in diesem Männerheim war und so. Aber auf jeden Fall... ich dachte letzte Woche interessanterweise, es würde eine Bottle-Episode werden. Und ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, dass diese zentrale Ermittlungsszene, wo halt alle Verdächtigen auftreten und so, einfach immer urstlang ist, wie du sagst, einfach auch, weil es hauptsächlich Dialog ist. Das Raststättenpersonal ist halt tatsächlich, also durch die Bank, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber durch die Bank halt irgendwie sehr unsympathisch und halt... auch ein bisschen, also nicht so interessant irgendwie. Es sind nicht so interessante Leute. Du hast halt...
ja. was soll ich sagen? Das stimmt. Wie du auch eben gesagt hast, man hängt sich so an Details auf. Und das gesamte Personal dieser Raststätte, die meines Wissens nach gar nicht namentlich genannt wird, das ist einfach Gaststätte oder so, ist nicht so illuster wie zum Beispiel das fast schon ekstatische Personal der Scherbini-Bar.
Nee, genau. Das ist ja, die waren ja also.
Puff und Balkangrill.
Wen, genau. Da tanzten halt noch die, mein Güte, ich kann kein sein, Mäuse auf dem Tisch.
Nee, aber halt, es gab literweise Flip und.
Mhm. Es gab Flip, genau. Es gab herrliche durchzechte Nächte.
Und Edeldamen.
Es gab diesen Schauspieler mit dem Schnurrbart, dessen Namen ich vergessen habe, der berühmt ist.
Wolfgang Völz,
immerhin, genau. Es gab Jugoslawen, es gab Messer im Geldschrank. Naja, auf jeden Fall die.
Oh boy, did it ever.
Also ich versuche mal kurz ein Bild zu zeichnen. Also die Raststätte gehört dem Ehemann der Ermordeten. In der Raststätte befinden sich neben dem Besitzer, dem Ehemann der Ermordeten, halt noch so eine leicht schroffe Kellnerin oder Barfrau oder so,
ja.
deren Arbeitsbezeichnung, was ich halt echt geil fand, weil es halt Buffettfräulein lautet.
Buffettfräulein,
was halt eben, das sind halt so die kleinen Dinger, die man mitnimmt.
Sprechen die das auch Buffettfräulein aus?
Ich weiß, vielleicht hat doch jemand gesagt Buffetfräulein. Ich weiß es nicht, aber.
Das wäre so geil gewesen.
Es könnte sein, dass es Buffettfräulein war, ehrlich gesagt. Und dann gibt es halt den Kellner, der in der Leichenhalle war.
Ja.
Der danach übrigens auch noch zur Arbeit kommt, was ich halt echt, also ich, das ist ein krasser Tag irgendwie. Du identifizierst halt die Leiche von der Frau von deinem Chef und dann gehst du zur Arbeit. Aber gut, okay, so ist es halt. Es gibt noch einen zweiten Kellner.
Der so ein bisschen Dulli-mäßig aussieht.
Genau,
und das fiel mir auf, ein Fred Perry T-Shirt, ein Fred Perry Polo-Hemd trägt.
Oh, okay. Cool, ist dem mehr an ihm aufgefallen als mir. Dann gibt es den Koch, der ist so ein bisschen shady.
Ja, und sieht aus wie Baron Trump.
Oh mein Gott, der sieht aus wie Baron. Das ist die eine Sache, das stimmt, die eine Sache an dem.
Nur halt 1,80 Meter groß. Als Koch.
Ja, außerdem hat er einen Beruf.
Ja,
also es arbeitet
Baron halt. Trump hat auch einen Beruf. Mastermind.
Stimmt, er ist natürlich, er ist Mastermind.
50th President of the United States.
Stimmt.
Puppet Master.
Ja, nee, du hast, also mehr kann ich dem nicht hinzufügen. Das ist tatsächlich die perfekte Jobbeschreibung von Baron Trump. Und sein Äquivalent in der Folge ist halt auch, ist halt irgendwie, ja, so der Schnellkoch. Habe ich jetzt irgendwie vergessen. Und dann gibt es halt den Ehemann. Und der Ehemann,
der ist also oben in, ich weiß es nicht, das habe ich auch die ganze Folge über nicht verstanden, ob die Leute, die in dieser Gaststätte arbeiten, da auch wohnen.
Nein, nur er. Also er hat halt eine Wohnung oben über
aber
der Gaststätte.
Es gibt halt Szenen, wo auch andere Figuren offensichtlich in Wohnräumen sich befinden und interagieren. Deswegen dachte ich zumindest, die Bardame wohnt da irgendwie auch oder hat dann irgendwie so ein Feldbett, wo sie...
Könnte natürlich auch sein. Ja,
es ist missverständlich, aber Gott, so waren sie halt, die 60er.
Wer weiß, ja. Wenn du halt irgendwie eine Herumtreiberin einstellst und sie dann auf deinem Klappbett wohnen lässt und dann sie mit einer Scheibe Graubrot bezahlt, ich weiß es nicht.
Ja, Scheibe Graubrot und 3 Gläser Branntwein.
Genau.
Das ist ein
gutes Gehalt.
Ich soll nicht so viel sagen. Ich soll auch nicht so viel das Wort Zähne falsch aussprechen. Ich sage offensichtlich, das ist ja eine Kritik, die ich mir jetzt auch zu Herzen nehmen möchte.
Ach echt?
Offensichtlich spreche ich das Wort Zähne sehr, sehr oft wie Zähne aus.
Okay.
Oder ist es jetzt schon so Zähne? Zähne? Zähne?
Szene?
Szene.
Die Szene?
Szene. Die Zähne.
We got this.
Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich sollte mir zumindest so Striche, wenn ich eine neue Notiz anfange, machen.
Stimmt, man könnte noch so Trainer einbauen, ja.
Ja. Der Workflow bei der Sonderschule für Film und Fernsehen befindet sich in stetigem Fluxus.
Mhm.
In einem Zustand der Veränderung hin zum Besseren, möglichst. Aber.
Das macht es ja auch so spannend.
Das macht es auch so spannend, ja. Wir können auch beschissener werden wieder.
Nee, aber du hast recht, wir sind bei der Szene mit dem...
Du hast das jetzt sehr, sehr gut geschildert. Wir haben jetzt dieses Setting an der Raststätte und der Kommissar, jetzt kommt wieder so ein komischer Dialog zwischen dem Kommissar und Walter.
Stimmt.
Der Kommissar fragt Walter, ob er einen Spitznamen hat.
Oh Gott,
und Walter fragt berechtigterweise, hä? Was, warum? Und der Kommissar sagt, ja, du wirkst auf mich wie jemand, und er duzt ihn, wie jemand, der einen Spitznamen hat.
Stimmt.
Und dann sagt Walter, Chef... Ich verstehe sie nicht. Oder sowas in der Art, Chef, da muss ich Ihnen widersprechen. Oder Chef, ich kann das jetzt nicht
anordnen. Ich glaube, er sagt sogar...
Er sieht ihn aber.
Ja, stimmt. Das ist halt... Ich glaube, er sagt sogar, dass sein Spitzname am besten vergessen bleiben sollte. Also er hat einen, ich weiß nicht, was es sein soll, bei Walli.
Walters
Walli,
Magma.
Walters Magma, was wird es sein? Alter Walter, ich weiß es nicht. Aber
Walter Popalter.
Tatsächlich aber meine Theorie zu der Folge und dem Verhalten von Kommissar Keller ist auch tatsächlich, dass er irgendwie Walter diesen Mordfall gegeben hat, weil er mit ihm so Quality Time und so Bonding Time verbringen wollte und ihn so kennenlernen.
Spätestens ab dem Moment merkte er aber, okay, das wird nichts.
Oh mein Gott, ey, was habe ich da gemacht? Es war eine fütterliche Idee, herzukommen mit diesem Lauch. Ja. Aber so,
man kann halt mit Männern nicht mehr reden. Nee. Das ist Jungvolk.
Ja, nee, wo sind's? Ja, wo
damals
sind
bei der Waffen-SS, das waren noch richtige, richtige Kerle.
Genau, das wird ihm durch den Kopf gegangen sein und er ist entsprechend dann auch enttäuscht, ja.
Und das Interessante ist, also die Raststätte ist sehr hässlich.
Mhm.
Und jetzt, wir sind bei der vierten Folge und der Kommissar hat jetzt nicht der Kommissar als Figur, Kommissar Keller, sondern der Kommissar in Klammern die Serie, hat mehrere Fetische. Wir waren eben bei den Heißgetränken und den Kaltgetränken.
Definitiv.
Aber es gibt auch einen ausgeprägten Gastrofetisch.
Oh ja.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in einem Tatort oder bei Derrick oder sonst irgendeinem vergleichbaren deutschen Fernsehkrimi die Figuren sich so oft, also so auffällig oft in Gastwirtschaften, Kneipen oder Kantinen aufhalten.
Nee, total. Es ist halt
70% dieser Folge, nee, 80%, ja. 90% ja, der Folge spielen in Gastwirtschaften.
Ja.
Die Ratten der Großstadt stand das Milieu einer ganz speziellen Kneipe im Zentrum.
Ja.
Schabini Bar, Folge 2, Messer im Geldschrank. Die erste Folge.
Selbst da sind die in dieser Arbeiterkneipe, dieser Morgenkneipe mit diesen reichen Erben.
Genau, wo er sich einen Teller Suppe und einen Kaffee bestellt. Und so.
Was man auch alles.
Was man alles niederschreiben kann. Es wird auch ständig erwähnt, was die Leute essen. Und
das wollte ich sagen.
Wenn man sich so fragt, was essen die denn da gerade? Mhm. Kann man sich fast sicher sein, dass es nachher noch jemand anspricht.
Zum Glück, ja, genau. Ja. Außer mit dem scheiß Pumpernickel/Salami-Scheibchen von Horst Frank letzte Folge.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja. Aber nee, das stimmt halt. Und für mich ist es aber halt, ich finde es halt. Da ich jemand bin, der sich immer sehr dafür interessiert, was Leute essen,
ich auch.
Im Fernsehen, das finde ich gut.
Also das ist buchstäblich das Interessanteste an dieser ganzen Scheißfolge.
Ja, in dieser Folge definitiv.
Im Gastraum, das ist wirklich so eine hässliche, die sehen alle gleich aus und mir fiel auch auf, dass sie mittlerweile zum dritten Mal dieselbe Gastro-Location benutzt haben und da fiel mir auf, das muss die Kantine sein.
Ja,
das die ist andere, die Kantine. Genau, das ist die Kantine. Mhm. Von der Münchner Polizei. Und die sehen fast genauso aus wie die Raststätte. Alles so hässliche Holzpaneele und komische Gestänge, die so ein bisschen so aussehen wie Gartenzäune oder so.
Ja, willkommen in Deutschland in den 60ern, schätze ich. Also München in den 60ern, schätze ich mal.
Es ist ein ziemlich trübes Aquarium mit Diskusfischen in der Raststätte zu sehen.
Oh ja, stimmt. Oh.
Vor dem gesamten Gästeraum palavern Kommissar Keller und Walter erstmal ihre Theorien zum Tathergang und zu den Verdächtigen aus.
Stimmt, ja.
War halt einfach eine etwas unverkrampftere Zeit, muss man einfach so sagen.
Guck mal, sie sind die Münchner Polizei, sie sind die Kings. Sie regieren diese Stadt und diese Straßen. Sind,
5 Jahre davon entfernt, wo die Münchner Polizei tatsächlich auf sehr, sehr düstere Art und Weise ihre Grenzen aufgezeigt bekommt. Im richtigen Leben.
Da, und das zeichnet sich vielleicht so schon ab.
Ja.
Die sind da, sie haben die Macht, sie haben die Power. Aber es stimmt, sie unterhalten sich sehr laut über ihre Theorien. Aber man muss vielleicht noch kurz auf den Ehemann eingehen, der meiner Meinung nach auch wirklich der.
Das sieht aus wie Alan Alda.
Ja, sieht sehr aus wie Alan Alda. Und ist
very, very specific. Very specific Alan Alda. Scheiße, jetzt kriege ich meinen Alan Alda. Ich konnte so gut mal Alan Alda imitieren.
Stimmt.
Hello, Alex.
Hatte ich jetzt
I'm Alan Alda.
Scheiße. Hatte ich Peter Serafinowitz da ein bisschen rausgebracht?
Ja.
Ah, verdammt, der Peter Serafinowitz.
Bill Hader, noch besser.
Ah, Bill Hader.
Bill Hader ist sehr gut. Ja. Sehr guter Alan Alda in die Tat.
Ich habe allerdings auch gerade nicht mehr im Kopf, wie Alan Alda klingt. Ich glaube, ich kenne deinen Alan Alda besser als den echten. Aber es stimmt, der sieht so aus. Und ist auch für mich die einzige Person in der ganzen Folge, die halt einprägsam aussieht. Also die halt irgendwie erinnerungswürdig aussieht. Also vielleicht auch.
Es gibt noch den Dulli und Baron Trump. Ich konnte die schon
auseinanderhalten. Es gibt Baron Trump, ja. Nein, ich meine nicht im Sinne von, dass ich sie nicht unterscheiden konnte, sondern einfach im Sinne von, das sind sehr uninteressant aussehende Menschen, die halt nicht interessant anzusehen. Ist egal. Der Ehemann jedenfalls von der Toten ist halt sehr dramatisch. Es ist halt oben in seinem, wo in seiner Wohnung, liegt ja auf der Couch. Ist halt
hat erstmal eine Spritze bekommen, deswegen ist er nicht so richtig ansprechbar. Also schöne Spritze im Auf.
Genau, wahrscheinlich. Keine Ahnung, was der für Spritzen konnte. Aber er ist halt auch sehr, sehr so, oh nein, meine Frau, gerade war sie noch am Leben und so, ist egal.
Martha!
Martha! Why did you say that name? Na okay, das jetzt nicht. Aber er verdächtigt gleich den, er hat auch gleich einen Verdächtigen zur Hand.
Was ich krass finde, ist, dass diese Figur, der liegt in seiner Etagenwohnung, eine Etage höher, auf seiner Couch mit so einer Decke bedeckt. Und als der Kommissar und Walter den Raum betreten und ihn vernehmen jetzt nicht, aber seine Aussage aufnehmen wollen, und er dann so, was ist los, ich bin so traurig, und knetet er die ganze Zeit durch diese Decke hindurch seinen Schwanz. Also es sieht auf jeden Fall so aus.
Oh mein Gott.
Total weird, das hat mich völlig aus der Szene rausgebracht. Juckt. Ja, es wird ihm irgendwie so tierisch der Lörres jucken oder so.
Muss erstmal alles zurechtrücken, während die Polizei kommt. Ich
weiß auch nicht. Ja, muss erstmal alles zurechtrücken, während die Polizei mit ihm redet. Ja, stimmt. Auf jeden Fall smooth move.
Oh mein Gott.
Oh, wait a second, I gotta correct my penis.
Scheiße.
Ja, wieso? Ja, scheiße, das ist eine sehr, sehr schlechte Imitation.
Also ich muss dazu sagen, dass also auch hier in dieser Szene nochmal Walter, der tote Frauenversteher, erstmal darauf eingeht, auch nochmal, dass die Frau halt eine sehr gute Figur hatte. Ich weiß halt auch nicht, ob, also wenn jemandes Lebensgefährtin gerade gestorben ist, jemandes Angetraute, jemandes Lebenspartner, wenn man dann halt sagt so, ja, eine ganz schön gute Figur, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch richtig gut und tröstend rüber, ich weiß es nicht.
Ja, es wird auch nochmal, der Mann wiederum,
der findet's
in seiner
eigentlich
Trauer, nimmt dieses Kompliment auch gerne an und sagt, dass die Verstorbene sogar mal Miss Ostsee war.
Mhm.
Sie waren im Urlaub an der Ostsee und dann ist sie plötzlich einfach Miss Ostsee geworden.
Es wird halt noch ein paar Mal darüber geredet, wie hot diese Frau war.
Sexghetto DDR.
Sie war halt die Sexgöttin von dieser Raststätte.
Die Sexgöttin des Urlaubscamps?
Todes Raststättencamps, ja. Vielleicht erwähnt man es auch jetzt gleich, weil es halt, glaube ich, vielleicht später, oder es ist auch wirklich völlig egal. Was man halt auch erfährt, ist, dass die Ermordete halt die Angewohnheit hatte, fremd zu gehen.
Ja, war nicht nur eine kind geile Sau, sondern auch echt nur ein Flittchen.
Sie hat definitiv rumgeschlafen so.
Ein
Luger. Und ihr Mann wusste das.
Ja, hat mit der, wie sich herausstellt bei den Vernehmungen, offensichtlich mit kompletten Belegschaft der Raststätte gevögelt.
Pretty much.
Ja.
Ja. Mhm.
Aber es ist.
Aber nicht
es ist,
nur mit der.
Ja. Oh boy. Und diese ganzen Dialogszenen, und da habe ich auch gemerkt, wir sind eine Viertelstunde in der Folge und oh Gott, ey, es wird wieder so eine ätzende Sauöde, der hat das und das dann und dann gemacht oder gesagt.
Ja, genau.
Hin und her zwischen verschiedenen Verdächtigen und Zeugen. Und, ja, genau. Ja, du gähnst, das ist völlig berechtigt. Ich kann es jetzt auch nicht interessanter verkaufen, als es ist.
Ja, nee.
Nachdem sie halt die gesamte Belegschaft durch haben, inklusive Baron Trump, dem Koch, und dem Kellner, der mit seinem Potler-Akzent noch so ein bisschen wirkt wie der in Ungnade gefallene Star von Die Camper, Willy Tomczyk.
Oh boy, also auf jeden Fall nicht gekommen, aber...
ja, sie sieht halt aus wie eine großgewachsene Version von Willy Tomczyk, der auch zu viele Popos angefasst hat in seiner Karriere.
Don't do it.
Don't do it. Der Typ mit der Dulli-Visage hat sein Fell-Perry-Hemd, bla bla bla.
Also,
jetzt kommt dann der Szenenwechsel, nachdem sie mit den Leuten auf der Gaststätte durch sind, wo sie sich in dieser, für mich sah es aus wie eine Papierfabrik, beziehungsweise so ein leerer Lagerraum, / Werkstattraum,
ja,
mit Papierrollen und Pappen, die rumliegen. Und in diesen ja recht kargen Kulissengegenständen, das ist ein super Satz, findet sich ein junger, schöner, knackiger Arthur Braus wieder. Arthur Braus, wir kennen ihn aus Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Edelweiß aus, weil der Edel den Schutzmann nicht mag. Soweit ich weiß, hat Arthur Braus,
ja,
das Lied auch gesungen.
Oh, okay.
Wenn ich jetzt nicht völlig falsch informiert bin, Arthur Braus, Großstadtrevier, der Jan Fedder, bevor es Jan Fedder gab, im Großstadtrevier. Ich habe Großstadtrevier geguckt, bevor es Jan Fedder beim Großstadtrevier gab und er das Großstadtrevier zu seiner Jan Fedder-Show quasi machte. Und ich habe Arthur Braus am prägendsten Erinnerung gehabt aus der deutschen Fassung von Strange Mysteries. Dieser Sendung mit übersinnlichen. Ja, der hat auf ARD dann so eine übernatürliche Phänomene-Sendung moderiert, in Anführungsstrichen.
Wow, wie cool. Also das finde ich jetzt wieder lustig.
Diese Anmoderation zwischen den Filmchen gemacht. Können wir uns wirklich darauf verlassen, dass nach dem Tod nichts mehr kommt? Oder ist da noch mehr? Ja, das ist Arthur Braus, er lebt ja noch. Er hat sich nur aus dem Fernsehen weitestgehend zurückgezogen, macht jetzt Theater.
Er macht ganz viel Theater. Nein, Entschuldigung.
Stimmt, wo wir jetzt gerade bei den Schauspielern sind.
Ja.
Ich
kannte keinen von
denen. Die Dame, die, auch nur Arthur Braus. Aber die Schauspielerin, die Kellnerin spielt, Ellen Umlauf, ist nicht nur eine bekannte Schauspielerin, sie ist auch auf sehr, sehr kuriose Art und Weise gestorben. Nämlich in Neuseeland, in ihrem Hotelzimmer, ist sie erstickt an den Schwefeldämpfen eines aktiven Vulkans.
Oh mein Gott. Es ist tatsächlich eine sehr bizarre Geschichte.
Das habe ich jetzt nicht nachgelesen, das habe ich gemerkt, weil es halt seltsam ist.
Ich meine, der Name kam mir auch vage bekannt vor, vielleicht deswegen.
Weil kann auch sein, dass es eine bekannte Synchronsprecherin ist. Die älteren Semester, denen wird der Name wahrscheinlich mehr sagen. Und es stünde vielleicht in unserer Schuld, ein paar mehr gehaltvolle Informationen darüber zu verlieren. Aber es würde sich wiederholen. Die meisten Darsteller aus dem Kommissar kennt man halt aus anderen Fernsehsachen. Viele haben, wie gesagt, auch in diesen Francis Durbridge-Klassikern, wie zum Beispiel Das welke Gebälk und Das Haus mit den 40 Löchern.
Der Storch mit der Zigarre, ich weiß nicht.
Mitgespielt und später auch in diversen Tatorten. Der Kommissar recycelt auch in gar nicht mal so langen Abständen seine Nebendarsteller. Ja, aber sehr, sehr kurios. An Schwefeldämpfen von einem aktiven Vulkan erstickt.
Nee, es ist tatsächlich makaber. Also.
Bear Bears.
War sie da zum Film drehen? Du weißt wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ellen Umlauf soll sich halt sehr, 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 sehr für die Südsee begeistert haben.
Ah, okay.
Und nicht nur zeitweise gelebt, sondern auch viel Urlaub gemacht haben und während dieser Reisen auch Naturfilme über ihre Reiseziele gemacht haben.
Ah, okay.
Oh. Es kann sein, dass es
Das ist natürlich echt so traurig, dass es dann so.
So tief bin ich jetzt nicht da eingestiegen.
Übrigens, ich bin auch froh, dass du was zu Arthur Braus gesagt hast, weil der Name kam mir tatsächlich bekannt vor. Ich konnte den aber nicht zuordnen. Ich dachte mir, okay, dann ist es bestimmt wieder einer von diesen 180 Synchronsprechern, die in der Serie mitspielen und ich erkenne ihn einfach nicht. Aber ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, weil ich kenne tatsächlich von Großstadtrevier nur Jan Fedder. Und ich schätze mal Arthur Braus, keine Ahnung, auch irgendein Fragezeichen-Spiel
oder so. Hat bestimmt auch irgendwie TKKG oder so.
Ja, bestimmt.
Kommissar Glöckner. Genau.
Ich erzähle jetzt bestimmt völligen Blödsinn und stimmt alles gar nicht. Aber ich kannte den Namen halt nur so vage.
Klößchen, du fettes Stück Scheiße.
Genau. Seine Catchphrase.
Oh Mann, komm, ich sag Glück mal. Halt's Maul, du fettes Stück Scheiße.
TKKG, wuhu. Oh, nee, aber wen spielt denn Arthur Braus jetzt in dieser Szene?
Richtig geilen Ficker.
Mehr oder weniger.
LKW-Fahrer, der alles wegbumst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wenn er es durchgebumst hat, erstmal schön verkloppt.
Ja.
Nicht nur ein Liebhaber der Frauen, sondern auch ein Schläger der Frauen.
Mhm. Ja, das ist halt, ja, du hast so einen Punkt gebracht.
Habitual Domestic Abuser.
Ja. Er ist halt, also, er war halt, Artur Braus, der LKW-Fahrer, auf den wurde der Verdacht halt gelenkt durch den Ehemann, weil er halt wusste, dass seine Frau mit dem ein Verhältnis hatte und er hatte aber seine Frau dazu verleitet, mit dem Schluss zu machen. Und daraufhin kam es halt zu einem Streit. Und genau, dieser ja. LKW-Fahrer, Artur Braus ist halt, wie gesagt, dafür bekannt, dass er dann auch halt, ja, den Frauen, mit denen er zusammen ist, halt auch gerne mal irgendwie ein paar verpasst. Und
offensichtlich befinden sie sich aber nicht an der Raststätte, sondern in irgendeiner Lagerhalle oder.
Nee, es ist ja seine Firma.
Ach so, der LKW-Fahrer hat eine eigene Firma.
Ja, weil der, okay, also der, ja, ja, das war, glaube ich.
Und die
ja.
ist nebenan, oder was?
Nee, ich glaube, es ist einfach nur ein völlig bekloppter Zeitsprung, so wie in Agents of S.H.I.E.L.D., wo man halt plötzlich in einer völlig anderen Location, weil ich erinnere mich, dass der Ehemann oder wer auch immer irgendwas gesagt hatte von, ja, der LKW-Fahrer
ist bei seiner Firma,
Artur Braus kommt hier immer durch auf dem Weg zu seiner irgendwas.
Okay.
Und, aber trotzdem, es kommt halt sehr plötzlich.
Ja. Und genauso plötzlich kommt auch die Szene.
Die Szene. Ja.
In der sich der Kommissar einen Lebenstraum erfüllt.
Oh Gott,
ja. Nämlich mal, hinter dem Steuer eines Lasters zu sitzen und, ich zitiere, sich wie ein Kapitän der Landstraße zu fühlen.
Oh.
Tut, tut.
Oh.
Naja.
Auf dem Bock, ne?
Ja, schwingt sich dann auch mal irgendwie, genau, auf dem Bock von so einem Hanomag oder was weiß ich. Also die LKWs in der Folge, wie alle Fahrzeuge beim Kommissar, sehen halt quasi schon prähistorisch aus.
Ja, das stimmt. Das ist
wie aus so einem Dick-und-Doof-Film teilweise. Sehr, sehr altes Gerät.
Auch glücklich wie der Vater von Barron Trump in dem Feuerwehrauto. Obwohl das halt ein Fleisch ist, den man noch nicht mal Kommissar Keller.
Doch, das hat mich sehr daran erinnert.
Mich auch, aber Kommissar Keller ist halt auf einer viel, viel höheren Evolutionsstufe.
Kompetenzmäßig als, immer ja. noch höher, aber auch ähnlich von Demenz und Brain Demons befallen.
Er hat Brain Demons und er trägt halt sehr viel, das stimmt.
Ja.
Aber ich habe dich davon zu reden, wie alt die Autos sind, entschuldige.
Nee, ich war damit eigentlich schon durch.
Aber das stimmt, ja, total.
Und ja, das kann er dann auch von so einer Bucketlist streichen.
Tut,
wie du und sagst. Und will aber nochmal in den Frachtraum gucken, weil es ist sein zweitgrößter Lebenstraum. Einmal hinten beim Laster gucken, wie es da drin aussieht.
Natürlich.
Und er findet da einen Damenschuh, was Artur Braus in Erklärungsnot bringt.
Mhm.
Und daraufhin widerruft er seine ursprüngliche Aussage, wenn mich nicht alles täuscht. Oder?
Nee, er sagt halt praktisch...
ja doch, er ändert seine Aussage und sagt dann, er hat die Frau tot in seinem Laster gefunden. Die war,
ach so, das
die war schon so. Nee, wirklich, ey, ich schwöre, die war schon so.
Ja,
ich hab die so gefunden, die war schon so. Und das ist natürlich...
Exakt.
Wenn man vorher gelogen hat,
kommt es
undankbare Verhandlungsposition.
Ich wusste allerdings, nein, ich habe ihm damals schon geglaubt, weil ich weiß, dass die Folge noch 20 Minuten dauert, oder?
Nee, die Folge dauert an dem Punkt noch über eine halbe Stunde.
Und deswegen, ja. Aber der unsympathische Frauenverprügler Artur Braus wird erstmal einkassiert.
Sexmaschine.
Von Walter und Kommissar Keller. Und bleibt aber bei seiner Geschichte so. Ja, die war schon so.
Ja.
Und,
zurück im Büro. Walter trollt Robert.
Mhm.
Ärgert ihn so ein bisschen. Harry macht auffällig nichts.
Mhm.
Sitzt nur da hinten im Hintergrund und raucht. Und labert dazwischen und steuert nichts bei.
Harry sitzt diese Folge aus. Er sitzt
schon wieder
aus. Neben also im Moment. Folge, ja. Genau.
Bei der ersten Folge kam er natürlich dann auch wieder Geist aus der Wasserflasche am Ende und hat das aufgeklärt. Interessant an dieser Szene ist, dass Robert ein flammendes Plädoyer für körperliche Misshandlungen während Zeugen- oder Verdächtigenvernehmungen hält. Da bin ich so, ja, wenn die nicht auspacken, dann kann man denen auch ruhig mal einen reinhauen. So.
Da muss man halt auch mal hier, ne?
Härte zeigen. So. Sie müssen wissen, wer hier der Herr im Haus ist. Und, hä?
Robert.
Alter, was ist los mit dir?
Ja.
Echt, Digga, komm mal klar.
Who are you?
Nee, Digga, nee. Kommissar kommt rein, hört das und sagt dann so, ja, okay.
Das ist halt normal, das ist halt Locker-Room-Talk. Kann man machen. Das ist nicht weiter schlimm. Aber das stimmt, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, weil Walter ist frustriert, weil halt der Artur Braus bei seiner Geschichte bleibt. Und dann
könnte
ja auch mal hier so ein bisschen die Faust ansetzen.
Ja. Hau dir mal einfach mal auf die Schnauze.
Mhm.
Ja, geil, okay, foltern wir Artur Braus. That's gonna change everything.
Die besten Geständnisse kann man so mit den Fäusten auch.
Wie in The Shield.
Ja.
Also der Kommissar und Walter hängen aber noch eine Extraschicht dran. Der Kommissar hat schon mal seine Frau angerufen, dass es heute Abend, dass sie mal den Hackbraten kalt warm stellen soll.
Mhm.
Es wird wieder länger.
Sprich, Kommissar Keller, glaube ich, einfach nicht nach Hause. So.
Der hasst das da, glaube ich. Ja,
genau.
Es werden mehr wirklich sehr, sehr öde Verhöre geführt.
Sie gehen zurück zur Raststätte.
Ja, natürlich. Und da finden wir halt auch raus, wie gesagt, so ziemlich jeder, der einen Penis hat in dieser Raststätte, hat die alte flachgelegt.
Nicht so ziemlich, ich glaube, jeder, der einen Penis hat. Außer dem Koch, glaube ich. Aber ansonsten, jede Person, die einen Penis hatte, hatte mit der Frau von dem Besitzer was. Walter weiß halt, dass Arthur Braus halt irgendwie echt ein so ein schlimmer Finger ist und so, aber er weiß halt, er glaubt dem halt, also er hat das Gefühl, dass der halt nicht lügt, also vor allem halt auch, weil Walter wahrscheinlich auch weiß, dass die Folge halt noch eine halbe Stunde dauert.
Ja, weiß aber trotzdem nicht weiter und bekommt dann natürlich vom Kommissar erstmal eine Manöverkritik auf dem Parkplatz.
Mhm.
Da werden sie vom Koch beobachtet und bei der Szene, die auch wirklich nicht wirklich essential für den Handlungsverlauf ist, sieht man mal ein bisschen das Umfeld dieser Gaststätte und es sieht wirklich aus wie das Ghetto, in dem Borat aus dem gleichnamigen Film stammt.
Schön ist nicht.
Es sieht wirklich so aus, als hätte da, ja, es hätte da zweieinhalb Jahrzehnte vorher einen Krieg gegeben.
Man fragt sich, nein.
Sieht wirklich aus wie Kasachstan. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Folge auch erstaunlich spesenfrei. Es wird immer so angetäuscht.
Total.
Dass Getränke vernascht werden. Das
ist frustrierend.
Aber im letzten Moment dann so, kriegen sie nochmal die Kurve. Es wird aber gleich wieder aufgeholt.
Ja.
Ja.
Es ist frustrierend. Der Kommissar ist nicht eine Folge, wo du halt willst, dass die am Tisch sitzen, dann kommt der Kellner und fragt, kann ich euch was bringen? Und sie sagen nein. Ist halt so, Mensch. Ja.
Das Personal verstrickt sich in Widersprüche, Sachen passieren. Alan Alda und Baron Trump halten Palaver in der Parterre-Wohnung.
Die haben halt irgendwas Verschwörerisches miteinander.
Der Kommissar überrascht die beiden dabei. Und wie gesagt, in dem Punkt dachte ich, okay, das ist eine Bottle-Episode dieser verkackten Raststätte. Dann setzt sich der Kommissar neben Walter, der wahrscheinlich aus Verzweiflung und oder Langeweile sich schon mal dann doch was zu trinken bestellt hat, nämlich einen Rotwein aus einem kurios stummligen Weinglas.
Sie
sieht eigentlich fast aus wie eine Biertulpe.
Ach so, wie, ich dachte ein Guinness-Glas. Stimmt,
sieht nicht so. Aber wie so ein belgisches Bierglas oder so, klassische Biertulpe. Nur ein bisschen höher nach oben zulaufend und weniger Bauch. Aber auch so ein dicker, stummeliger Fuß.
Mhm. Ich dachte halt irgendwie.
Und wie immer, fast bis zum Rand gefüllt.
Natürlich.
Soll sich ja auch lohnen. Das Savoir-Vivre hat sich da noch nicht richtig durchgesetzt.
Ich finde sogar, also wirklich, mein Wein ist ja eine sehr, sehr disziplinierte Wahl. Ich meine, es ist kein Schnaps.
Ja.
Es ist kein Slivovitz oder ein Cognac oder so.
Sie trinken es wie bei Game of Thrones.
Ja. Aus dem Goblet.
Ja, Humpen.
Ja. Das stimmt.
Das war ja auch in eine Batteriesäure aus Österreich.
Okay, daran sieht man auch, wie
Gewürztraminer.
Blöde das irgendwie macht es. Diese Szene mit Kommissar Keller, Walter und dem Wein.
Der Kommissar bestellt sich auch noch so einen.
Wo sind die?
In der Raststätte.
Gut, okay.
Ja.
Jetzt habe ich schon wieder meine Frage.
Okay. Zeitsprung? Sie sind wieder woanders,
ja,
aber in einer anderen Gastronomie. Das ist halt diesmal sind sie aber in der Kantine der Münchner Polizei.
Ja, genau.
Und da sitzen Walter und Robert vor aufgegessenen Tellern, vor jeweils einem kleinen Bier und unterhalten sich. Der Kommissar kommt dazu und bestellt da auch nochmal Wein. Und während sich, also Robert verabschiedet sich und sagt, dass sie gerade Kassler gegessen haben.
Ich bin auch froh, dass die Information kam. Also
sah zuerst aus wie halbes Hähnchen, aber die haben, glaube ich, einfach nur ihre Servietten genommen und auf den Tisch, auf den Teller gelegt.
Aber es gab Kassler.
Es gab Kassler und dazu je ein kleines Bier. Kommissar Keller noch wieder ein Rotwein. Wie gesagt, so Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass sein.
Ja.
Und während sich dann Robert verabschiedet und Walter und Kommissar Keller nochmal Zwiesprache halten, stehen vor den beiden noch so out of focus leicht zwei leere Schnapsgläser.
Natürlich.
Aber ja, ich werde die jetzt nicht mit in die Spesenrechnung aufnehmen, weil die könnten ja von sonst wem sein. Nur Sachen, die sich anhand der Folge belegen lassen, dass sie konsumiert werden.
Ich glaube, sie sind von Walter und Robert, von ihrem vorhergehenden Kasseressen, aber da man es nicht sein, weiß, da man es nicht weiß.
Dass sie noch so einen Verteiler nachher gekriegt haben, so einen schönen Aquavit.
Wie es halt zum Mittag sein sollte.
Um so ein schweres Essen ein bisschen aufzulösen. Dann wird so ein alter Sack verhört, der ein bisschen so aussieht wie ein Bankdirektor. Das ist der Vater der Toten.
Das ist auch das jetzt an diesem Punkt kommen halt noch. Es gibt die Beerdigung und die Eltern der Toten kommen.
Total viel Scheiß.
Ja.
Der Vater ist irgendwie so ein Captain of Industry und schämt sich sehr für seine Tochter, dass sie so eine alte Hure war.
Mehr oder weniger.
Und ist nur so mittelbetroffen von deren gewaltsamen Tod.
Es wirkt zumindest so, ja, auf jeden Fall.
Und ist nicht wirklich zu einer viel weiterführenden Aussage bereit oder in der Lage. Er sagt, dass seine Tochter, also dass er eine Enkelin hat, im Alter von 4 Jahren, die bei ihrem Vater lebt. Und dabei, das ist die einzige Information, die er an wirklich neuen Informationen
liefert. Es ist keine wichtige Information, aber was ich halt so mega krass fand, war, so wie ich das verstehe, die Eltern sind angereist, um zu der Beerdigung zu gehen, am nächsten Tag oder so. Und die Mutter von der Toten weiß noch nicht, dass ihre Tochter tot ist, weil der Mann ihr das verschwiegen hat. So. Und das fand ich die arschigste Sache überhaupt, so irgendwie. Also so, ja nee, ich sag, vor der Beerdigung sage ich ihr das noch. Aber es ist halt so, ey, Gisela, lass
uns doch mal... Zu welcher Beerdigung komme ich hier eigentlich? Ja, ist nicht so wichtig.
No reason, genau.
Komm einfach.
Und das fand ich so schlimm. Aber gut, okay, er ist so unsentimental, das stimmt.
Unsentimental.
Gelinde gesagt.
So kann man es ausdrücken.
Dann ist die Beerdigung. Und nach der Beerdigung kommt auch wieder so eine Szene, die halt irgendwie mit nichts so richtig was zu tun hat. Da kommt dann nämlich die Mutter der Verstorbenen, die jetzt natürlich weiß, dass ihre Tochter tot ist, weil sie war ja jetzt auf der Beerdigung. Das Gespräch beim Frühstück irgendwie muss ich, also...
Aber relativ... Denke, also,
sie ist sehr gefasst,
Es wird so schon an dem emotionalen... dem emotionalen Rückgrat dieser Tat... Oder das Milieuhintergrunds gefeilt in dieser Szene. Weil die Mutter erzählt dann, dass sie damals aus Schlesien geflüchtet ist mit der jungen Irmgard, so ist der Name der Verstorbenen, mit der jungen 6-jährigen Irmgard im Gepäck und schlechte Zeit und so weiter. Sie gibt einem Mann die Schuld, naheliegenderweise. Es gibt dann noch eine Szene, wo sie, ich weiß nicht, in der Gastwirtschaft sitzen und dann mit der Frau darüber, also mit der Mutter reden, eben über Irmgard und mit welchen Leuten sie Zeit verbracht hat. Und die Mutter erzählt dann, ja, sie hatte viel mit Männern, die findet das aber im Gegensatz zum Vater von Irmgard überhaupt nicht schlimm, dass ihre Tochter viel geknattert hat, weil, wie gesagt, schlechte Zeit und sie brauchte immer eine Schulter zum Anlehnen und die Schultern, an die sie sich angelehnt hat, waren entweder die Schultern von Gewalttätern oder hilflosen Existenzen.
Und das ist halt das... Entschuldigung.
Ja,
das ist halt das Ding, was ich nicht so ganz verstanden habe. Also sie ist halt als Kind aus Schlesien geflohen und hat schlimme Dinge gesehen. Ja. Das ist echt hart, das kann ich verstehen. Dann sagt die Mutter, aber was die sagt, ist halt, dass Irmgard 2 Arten von Männern gut fand. Nämlich die Brutalen und die Weichen. Und sie fand beide Typen von Männern gut, weil sie sie gefürchtet hat, weil sie sich selber... weil sie Männer verachtet hat. Und deswegen war die...
Ja,
und das hat...
Das ist jetzt über den Dialog ist das nicht so gut, nicht so gut dargestellt und nicht so richtig auf den Punkt gebracht. Aber was sich hier abspielt, ist ja... Also woran hier gemahnt wird, ist tatsächlich ja Schicksale von Menschen, die zu der Zeit, also 1989, so um die 30 Jahre alt waren.
Das verstehe
ich. Die halt offensichtlich auch ein sehr, 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 sehr großes Bedürfnis nach Leben haben, weil sie in frühester Kindheit halt sehr, sehr viel Leid und Krieg gesehen haben. So ähnlich wie bei ja, Leuten, die den Bosnienkrieg miterlebt haben oder die irgendeine Form von Krieg miterlebt haben. Danach, okay, so wie es in Berlin der 20er natürlich auch so hoch herging, weil es vorher den Ersten Weltkrieg gab und die Leute irgendwie ein riesiges Trauma verdrängen mussten, haben viele Leute wahrscheinlich auch in schnellem Sex und so ihr Wohlergehen gesucht oder haben wollten sich halt, ich meine, damals war Sex Positivity ja noch nicht so ein Ding. Da wurde das halt, da wurde darüber nicht geredet, aber ich glaube, viele Leute haben sich dann halt auch einfach, ja, der Lust hingegeben. Wie auch immer. Und da dann auch mit Männern, die ähnlich traumatisiert sind, wie die Frauen, aber auf eine andere Art und Weise. Also seelisch ledierte Frauen, die an seelisch ledierte Männer geraten, in dem hilflosen und blindwütigen Versuch, das eigene Trauma irgendwie zu verdrängen oder zumindest für Momente zu vergessen. Und das ist tatsächlich so ein wahrhaftiger Kern, den die Folge allerdings nicht schafft, ihn vernünftig zu formulieren. Das aber ist halt auch das, da wird dann halt dieser Bogen geschlagen, auch innerhalb der Folge. Wo dann der Kommissar nochmal sagt, ja, beziehungsweise Walter dann sagt über sich selber, toller Typ, ja, haben Sie ja recht, ich kann ja tatsächlich ganz gut mit Frauen. Und dann sagt der Kommissar, ich aber auch, also sinngemäß.
Na.
Und ja, tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise und die beiden formulieren das halt auch sehr, 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 sehr hausbacken und verdruckst, aber sinngemäß sagen sie was Ähnliches wie das, was ich gerade geschildert habe.
Interessant, also dazu muss ich gleich echt was sagen, tschö.
War dann halt dieser Bogen, ob der jetzt gut war, sei dahingestellt, ich fand nicht so. Es gibt sicherlich auch, also aus der Zeit oder schon vorher, Dramen, die dieses Kriegstrauma und diese Lust auf Leben und die damit einhergehenden Abgründe, in die man blicken muss, um diese Thrills halt zu erleben, besser ausdrücken als diese Folge der Kommissar. Ja, aber das war so das, was mir dabei in den Sinn kam, als ich das guckte. Man greift ja wirklich nach Strohhalmen, an dem man sich orientieren kann, um irgendwas Interessantes zu finden.
Nee, ich meine, mir war halt schon klar, dass die Szene so eine gewisse Signifikanz hatte. Aber ich bin dir echt sehr dankbar, dass du es jetzt also auf den Punkt gebracht hattest oder halt zumindest so diese Interpretation davon geschildert hast, also wie dieses Kriegstrauma in Schlesien zusammenhängen könnte mit der Promiskuität, was ich halt irgendwie, darauf wäre ich gar nicht gekommen, weil für mich war es so, ich finde es halt gut, dass die Mutter halt verteidigt hat, dass ihre Tochter halt gerne gebumst hat, weil daran ja auch nichts falsch ist. Gut, wenn man halt Leute reihenweise natürlich irgendwie hintergeht, das ist natürlich nicht gut. Aber halt, das Einzige, was ich halt daraus gezogen habe, vielleicht auch, weil ich halt zu sehr auf den Dialog gegangen bin, war halt, dass ich halt der Meinung war, dass sie halt nur so eine Schere aufmacht zwischen so zwei Typen von Männern. Also halt so dem Ehemann, der halt so weich und ineffektiv ist und diesem Arthur Braus, der halt so zupackend, aber auch brutal ist und es im Grunde genommen nur auf sowas hinausläuft, wie halt die Pussys, die Harten und die Arschlöcher. Und dann dachte ich so, okay, das ist seltsam, aber das, was du ihm gesagt hast, wollte ich nur sagen, ergibt viel mehr Sinn für mich und ich bin sehr froh, dass du das alles gesagt hast. Man
muss halt immer das Deutschland zu der Zeit mitdenken und sich da dann halt irgendwie daraus den Kontext erarbeiten. Inwiefern uns das jetzt gelingt, sei mal dahingestellt, aber wir geben unser Bestes.
Ich finde es zumindest schön, dass die halt gesagt hat, so, ja, ich liebe meine Tochter und also sie halt nicht verurteilt hat oder sonst irgendwas.
Ficken ist okay. Ja. Und dann sitzt Walter wieder in der Kantine, diesmal vor einem großen Bier. Und Helga und Robert kommen ihn besuchen. Das ist wirklich diese Szenen. Ja. Szenen. random. Aha. Und er hat sein Bier, glaube ich, gerade alle gemacht. Und als Robert und Helga vorbeikommen, bestellt er für sich auch ein großes Bier und zwei Teller Erbsensuppe.
Ja.
Also für sich und Helga, nicht für sich alleine. Das ist schön den Nachschlag gleich mit.
Genau.
Nee, Helga und er gesellen sich zu jeweils einer Erbsensuppe und er kriegt ein großes Bierchen.
Ehrlich gesagt, ich finde die Szene auch echt irritierend, also gerade auch in Bezug auf Helga.
Irgendwas wird da, irgendwelche Informationen werden da ausgetauscht.
Nee, was ich meine ist, weil Helga halt wirklich rüberkommt in der Szene, als wäre sie so eine von der Gang, so. Und es ist halt so irgendwie
so ganz kumpelhaft mit
Robert und weil, nee, nicht, dass es schlecht wäre, aber halt, es ist halt so überhaupt nicht das, was man halt so vorher von ihr gesehen hat. Im Grunde genommen ist es ganz cool, wenn sie halt eine von der Gang ist, aber halt...
Aber bis zu dem Zeitpunkt sind wir mehr oder weniger davon ausgegangen, dass Helga, wenn sie nicht gebraucht wird, einfach in den Wandschrank gestellt wird.
jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich halt irgendwie befremdet bin von Helga.
Helga. Und dann wieder Szenenwechsel. Walter und der Kommissar verhören Alan Alda. Langsam komme ich dahin. In der Kneipe. Alan Alda ist allerdings schon sturzbesoffen, weil er 4 halbe getrunken hat und 2 kurze.
Ja, stellt sogar noch alles auf.
Und da sagt der Kommissar, naja, okay, stimmt. Halt, stopp. So nicht. Wir können ihn nicht verhören, er ist zu betrunken. Walter ist ein bisschen säuerlich. Wir hatten ihn noch fast im Sack und er hätte doch gleich ausgepackt. Und dann sagt der Kommissar, hey, nee, Moment, lass uns mal gucken. Ja. Komm mal hier mit ums Eck. Jetzt passiert was.
Ältester Trick im Buch. Ja.
Und im Grunde war das eine Finte des Kommissars, der jetzt erwartet, dass der Ehemann der Toten die Initiative ergreift und irgendwas macht. Und ja, er fängt zuerst an, in der Kneipe am Münzfertsprecher zu telefonieren, dann geht er aus der Kneipe raus, lässt sich in einer Telefonzelle außerhalb von der Kneipe anrufen und führt halt auffällige Telefongespräche und trippelt dann schnellen Fußes nach Hause, wo ihn dann der Kommissar zusammen mit Walter besuchen und dann doch zur Rede stellen wollen. Jetzt auf einmal hat sich die Meinung doch geändert beim Kommissar. Und dann sagt dann der Kommissar, ja, was ist denn, warum sind Sie denn so nervös? Kriegen Sie denn noch Besuch? Und dann kriegt er tatsächlich Besuch, der Ehemann der Verstorbenen.
Ah.
Aber bevor diese Person die Wohnung von dem Witwer betreten kann, warnt dieser ihn oder sie.
Dass es sich um die...
die Polizei ist da!
Ja,
so, genau. Verpiss dich!
The police.
Genau.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung,
oder? Oh no, it's the police.
Genau.
Take a run.
It's the boss. Das weiß ich. Aber ja, genau, der...
It's the goddamn police. Quickly, there's no time. die Person rennt dann weg und verschwindet durchs Treppenhaus. Walter wieder verärgert, weil irgendwie nichts will gelingen, außer seinem Verständnis für die Frauen.
Aber das ist doch schon gut.
Immerhin.
Das ist doch schon mal ganz schön.
Immerhin.
Ja.
Und wieder nächste Szene.
Ouija's Detail noch.
Ouija's Detail.
Ouija's
Detail.
Der, wer auch immer irgendwie den Witwer halt dann aufsuchen wollte, ist zwar getürmt, hat aber in der Tür einen Schlüssel stecken lassen, einen Schlüsselbund stecken lassen. Und dieser Schlüsselbund ist jetzt im Besitz von dem Kommissar.
Ja.
Und aufgrund dieses Schlüsselbundes kann man ja dann vielleicht auch herausfinden, wen der gehörte und so weiter.
Ja.
Warum tue ich so, als ob das irgendwie mysteriös oder interessant wäre?
Irgendwie muss man es sich ja frisch halten. Jetzt sind sie wieder im Büro. Walter stresst wieder alle an und Harry und Rehbeinchen, beide so, ey, what the fuck, Alter, ey, komm mal klar. Nicht wortwörtlich. Der Kommissar kommt dann aber rein und prophezeit, dass Walter heute diesen Fall lösen wird. Es kommt dann zur großen Columbo-mäßigen Aufklärerrunde, wo alle Tatverdächtigen im Kreis mal wieder in einer Wirtschaft, im Gastraum einer
Gastwirtschaft. Sie fahren nochmal in die Raststätte und versammeln alle.
Das ganze Personal, alle, die irgendwie was die Dreck am Stecken haben könnten. Und jetzt enthüllt der große Meister sein Ermittlungsergebnis. Und tatsächlich fängt diese Runde damit an, dass Walter das so anmoderiert und Verdächtigen nach Verdächtigen durchgeht. Aber wie gesagt, wie ich am Anfang dieser Folge schon andeutete, so ganz lässt er sich ja nicht die Fäden aus der Hand nehmen, der Herr Kommissar Keller.
Nein.
Und mit seinen Grabbelfingern, der cruel Taskmaster that he is, wieselt er sich in diese Runde dann am Ende als Moderator rein und reißt diese Leitung der Enthüllung, wer am Ende die Rose bekommt und wer nicht, an sich.
Und wer das Foto kriegt.
Zaubert dann sogar noch Harry aus dem Hut, der mit der Tochter der Verstorbenen ankommt, die wiederum ihren Vater identifizieren kann, der definitiv der Täter war, aus Gründen.
Ich kann das jetzt noch erklären, was mit der Wohnung, den Schlüssel. Wirklich?
Ja. Okay, gut. Damit ich es auch verstehe, ich habe es nämlich nicht verstanden.
Die Wohnung, in der sich der Witwer, also in der, die Wohnung, in der sich Alan Alda befand, war eine andere Wohnung als die über der Raststätte, in der er sonst ist, logischerweise. Und diese Wohnung ist die Wohnung der Verstorbenen, die sie behalten hat, nachdem sie sich zum ersten Mal geschieden hatte, von ihrem ersten Mann, mit dem sie das Kind hat. Das heißt, der Schlüsselbund, der in dem Schloss steckte, war der Schlüsselbund der Verstorbenen zu ihrer gemeinsamen Wohnung mit ihrem ersten Ehemann. Und daraus folgt sich, dass derjenige, mit dem sich der Alan Alda treffen wollte, der erste Ehemann von der Verstorbenen ist.
Die wiederum jetzt gerade schrecklich erklärt. Der Vater der Tochter von Irmgard.
Mit dem sie ihr das Kind hatte, genau. Und ich glaube, ich habe es gerade schrecklich erklärt, aber es hatte was mit der Wohnung zu tun und dem Schlüsselbund. Der Schlüsselbund ist hat mit dem Ex-Mann zu tun. Der Ex-Mann ist der Mörder, weil er sich treffen wollte abends mit Alan Alda, der ihn halt gewarnt hatte und bla. Und
ja, es gab einen Auftragsmord. Irgendwie hat Alan Alda auch gesagt, der soll. War das so?
Es ist halt letztendlich tatsächlich die Geschichte, dass halt zwei betrogene Männer sozusagen sich verschworen haben, diese Frau aus dem Weg zu räumen. Und wenn man das wiederum in dem Kontext von dem, was du gesagt hast, betrachtet, von dieser lebenshungrigen Frau, die aber halt auch irgendwie ein bisschen damaged ist und dann halt diese beiden Männer, die halt auf ihre Art auch irgendwie damaged sind und so, dann ist es tatsächlich irgendwie eine tragische Geschichte, so gesehen. Weil es halt tatsächlich diese Verschwörung von diesen zwei betrogenen Männern ist halt diese Frau.
Ja, und aus dem Weg zu räumen. Der Mörder, wer das verfolgt hat oder die Folge nicht gucken will und unbedingt wissen will, wer von den am Anfang geschilderten Personen jetzt dieser Vater und Täter ist, das war der Dulli im Fred Perry-Hemd.
Ja. Übrigens, mir wäre nie im Leben eine Beschreibung für den eingefallen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der Rollenname Benno ist, aber der Dulli im Fred Perry-Hemd ist eine viel bessere Beschreibung.
Ja.
Falls man sich jetzt wundert, was mit Baron Trump noch war, bei dem man ja irgendwie immer darauf gewartet hat, dass irgendwas kommt, das wird auch in zwei Halbsätzen von Kommissar Keller erklärt, dass der offenbar irgendwie von dem Mord wusste, also der hatte nichts mit dem Mord zu tun, wusste aber davon und war halt im Begriff irgendwie Alan Alda und den Ex-Mann zu erpressen oder so.
Ja.
Das war halt auch, echt mit nichts was zu tun.
So. Und dann Abspann.
Ja.
Exakt.
Das war's dann, ja.
Jesus.
Nein, nicht wirklich. Aber das war das.
Was zur Hölle macht Nordberg in München?
Oh mein Gott. Apropos große Mordfälle. Was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Nicht mehr so viel. Ich bin dir sehr dankbar, dass du halt tatsächlich das nochmal auf dieses... Kinder, also Kriegskindergeneration irgendwie gebracht hast, weil das, glaube ich, tatsächlich, also der Folge halt ein viel interessanteres, also eine viel interessantere Dimension gibt, als ich sie jetzt gesehen hätte. Man muss allerdings wirklich sagen, dass halt echt, also unheimlich viele Sachen wirklich im Sande verlaufen, wie zum Beispiel auch dieses ganze Ding mit Walter und den Frauen wird halt nie so richtig erklärt.
Vielleicht wird später aufgegriffen.
Vielleicht wird es noch aufmachen, das könnte sein, ja.
Vielleicht macht sich Walter ja noch weitergehende Gedanken über die Kriminalpolizei.
Ja, genau. Wenn er das nächste Mal auf der halt Post ist
oder gesagt, was auch immer. Welche Gedanken waren das, erfährt man nicht.
Nee.
Es ist halt ein sehr, sehr junges Kind des Mediums, diese Serie. Und wir sind natürlich verwöhnt von Qualitätsserien wie OC California.
Genau.
Schulmädchen.
Ja. Hinter Gittern.
Hinter Gittern der Frauenknast und so. Und Game of Thrones.
nur die besten Serien. Ja. Last Man Standing. die Serie, wo Michael Rappaport erklärt, wie die Welt funktioniert.
Immer Ärger mit Rappaport.
Oder According to Mike oder so hieß die, glaube ich. Egal. Immer Ärger mit Dad.
Ja.
Und Game of Thrones.
Meine lamen Eltern.
Genau.
Und Game of Thrones.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte Respekt vor Kommissar Keller, dass er so diszipliniert beim Rotwein geblieben ist.
Ja, einfach bis zum Ende beim Rotwein, selbst in der letzten Szene der großen Verkündung des Juryurteils, ja. Ist er schon wieder aus so einem Stummelglas Rotwein am
Litern. Ein bisschen fad, denn niemand Cognac oder so, oder ein Flip. Und kein Flip. Aber gut, er war halt, er ist auf Diät diese Woche und da gibt es halt dann nur Rotwein. Und keinen Kasseler. Alkohol.
Und einen schönen Kasseler, ja, genau. Einen schönen Kasseler in der Kantine, ja, mit Senf und Klößen. Ja, ja, das war diese wundervolle Folge und das war die erste DVD unserer DVD-Box. Wir haben, glaube ich, kein einziges Mal darüber gesprochen, dass wir eine schäbige, wirklich, wirklich schäbige Aufmachung diese DVD-Box hat. Vielleicht haben sie es mal kurz angedeutet, das ist, aber in diesen Euro Armoury DVD-Hüllen, also der Standard-DVD-Hülle, sind die DVDs, also 5 DVDs einer Staffel, aufeinander gestapelt, wie in so einer Rohlingsspindel. Ja, ja. Und man darf sie da so einzeln rausprökeln.
Da habt,
wie gesagt, selbst da wird die Sendung der Behelfsmäßigkeit und Unterentwickeltheit des Mediums zur Zeit der Veröffentlichung gerecht. Es ist halt, die DVD ist neuer als so Boxen, die ich 2001 gekauft habe, so Band of Brothers in so einer Blechfrühstücksdose und keine Ahnung, das Fässchen von Breaking Bad ist jetzt ein bisschen neuer, aber...
Aber es ist auch, aber auch wirklich so DVD-Boxen zum Aufklappen, die man so richtig halt so auseinanderschieben konnte.
Das wird gar nicht mehr gemacht. Und das ist halt tatsächlich der traurige Tiefpunkt von so Serienboxen, den ich bisher erlebt habe.
Hier habt ihr praktisch eine Spindel.
Das sind 5 Standard-DVD-Hüllen, in denen halt die 80 DVDs oder so einfach so in so 5er-Packs aufgestapelt reingepackt wurden. Ja. Das ist total scheiße. Ich finde es erschreckend lieblos, aber...
Ja, nee, ich war auch erstaunt.
Trotzdem muss man ja den ehrenvollen Weg gehen und nicht irgendwie die ganzen Folgen auf YouTube gucken. Das ist pfui, pfui, pfui.
Das ist ein Stück Fernsehgeschichte, deutsche Fernsehgeschichte.
Ja.
Und sie ist schön braun.
Ein großes, langweiliges Stück deutsche Fernsehgeschichte, dessen wir uns... angenommen haben, obwohl wir uns vorher vielleicht etwas mehr darüber informieren hätten sollen.
Ich muss ehrlich sagen, mir macht es immer noch Spaß. Und vor allem...
Mir auch!
Ja! Und ich finde es halt auch gut, dass es halt einfach eine Serie ist, weil du einfach wirklich, je länger du das guckst, halt einfach, desto besser kennst du die Charaktere. Ja. Dann werden halt gewisse Sachen immer amüsanter und so und du bist halt
gespannt. Man bekommt Stockholm-Syndrom.
Man entwickelt halt langsam so ein Stockholm-Syndrom, genau. Ist halt dankbar für jede Erleichterung oder so, die einem verschafft wird.
Nicht wie so eine Ryan-Murphy-Serie, die man von der ersten Sekunde an hasst.
Nee, das stimmt. wenn wir beide was über Glee machen würden, das wäre auch echt mega krass. Das wäre echt...
So viel für American Horror Story.
Ja.
Uiuiui.
So viel für Horror Story.
Ja.
Nee, ich möchte über Horror... Dermot McDilmont. Dann wäre ich wütend. Also,
ich muss lachen.
Nein, die erste Staffel, okay. Zweite Staffel, okay. Alles danach werde ich so
wütend. Erste Staffel, so wütend. Mega so bad, wütend. Aber lustig.
Ja, genau.
Zweite Staffel ist tatsächlich...
Keine good. Oder,
ja, okay. Tatsächlich okay.
Ja.
Ab der dritten Staffel ist es halt wieder...
Rage.
Absoluter Durchfall.
Rage.
Lass. Ja. Sehr gut, ja.
Nee, ich meine, das ist wirklich, also wirklich pervers schlecht eigentlich.
Ja, es wäre lustig, was passieren würde, wenn die Serie heute laufen würde. Mhm. Wie die sich in das Klima der Race Relations in Amerika einfügen würde.
Meine Befürchtung ist halt praktisch genau so, weil Ryan Murphy, Gucker interessiert es nicht. Es war schon damals eigentlich unmöglich. Ja. Und haben
Obwohl die Ryan Murphy Gucker ja besonders woke sind.
Also das ist jetzt tatsächlich so ein Diagramm, dass man mir halt da... Also da... Ich sag dazu jetzt mal nichts. Da bin ich mir jetzt sehr unsicher.
Ja, ich denke schon. Aber es ist halt, wie gesagt, was sollen wir über diesen Cup ist jetzt auch noch reden? Um Gottes Willen.
Das Potenzial wäre da, aber möchte man das?
So viel Masterclass, Ryan Murphy.
Ja, stimmt.
Aaron Sorkin. No, sir, you will not. You are a disgrace of the office of the President of the United States of America, sir, and I will not serve you.
Have you no decency?
Have you no decency? Yeah. Gilbert and Sullivan.
Yeah.
Woo-ha. Hamilton.
I might not agree with you, but I respect the hell out of you. This is halt.
Danny, yeah. You knock my socks off.
Yeah. Crazy Christians.
Wer kennt das nicht? Das ist wirklich, es lässt sich. Stimmt, eigentlich eine gute Idee.
Jetzt
das
reden wir einfach nur noch so wirr über Serien.
Ersten fast anderthalb Stunden dieses Podcasts auch gemacht.
Ja, das ist richtig. Ja.
Vielleicht gar keine so doofe Idee. Sich so nicht Serien an sich. Ich habe halt immer gekämpft, irgendwie ein Format zu finden.
Mhm.
In dem man halt über Fernsehen sprechen kann, ohne dass man jetzt jede einzelne Folge einer Serie durchsprechen muss.
Mhm.
Oder halt irgendwie staffelmäßig da durchhetzt.
Ja,
irgendwas, was man in eine oder vielleicht zwei Podcast-Folgen pressen kann.
Ja, ja.
Ohne dass es halt zu lang und zu ausführlich wird.
Masterclass. Ja.
Das ist auch nicht,
okay,
auch nicht so abgesprochen, aber wir werden mal drüber nachbrüten. Und ihr könnt euch ja per Mail melden, ob ihr das wollt. Und wenn ihr das wollt, dann teilt es uns am besten mit in Form von Likes, Shares, Retweets.
Genau, das wäre super.
Daumen
ganz
hoch,
genau.
5 Daumen hoch, 7 von 8 Sternen, was die bestmögliche Wertung ist, 8 von 8 Sternen die schlechtmöglichste und 1 bis 6 von 8 so mittel. Komisches Wertungssystem, aber so sind halt
Android-Apps.
Ja. Und bei iTunes auf richtigen, coolen Devices von Apple 5 von 5 Sternen bitte geben. In genau. iTunes.
Sternchen, Herzchen,
in iTunes,
Daumen, was immer.
Podcast-Store von eurem sündteuren Internetgerät. Einfach alle Regler auf voll und auf Send drücken.
Ja.
Und dann Like.
Mhm.
Dann Copy and Paste und so oft STRGV drücken,
ja.
Bis wir uns melden, dass ihr damit aufhören sollt. Das war Game of Thrones, Staffel 7, Folge 6.
Unglaublich, oder?
Beyond the Wall.
Ja.
Wir haben unglaubliche Sachen gesehen. Drachen.
Ich kann es gar nicht fassen.
Harry, Robert, Walter, Helga, die White Walkers. Und
in der Reihenfolge auch.
Zahak Mo Kutzhan. The Titan of Bravos. Das war's für diese Woche. Euer Fan-Podcast für Game of Thrones. Kommissar of Thrones. Kommissar.
Der Kommissar.